Herzlich willkommen zu Trash Talk Patriots, der 66. Ausgabe, heute mit dem Preview der Woche 2, mit dem Spotlight auf die Pittsburgh Steelers. Und bevor ich den Repräsentant der Steelers heute vorstelle, darf ich den Marcel erstmal begrüßen. Guten Abend, hallo.
Hallöchen.
Ja, und dann habe ich heute den Sascha zu Gast, nämlich vom Steelcast. Mein Lieber, stell dich kurz mal vor, warum bist du Steelers-Fan?
Hallo zusammen in die Runde. Ja, ich bin einer der zwei Saschas vom Steelcast. Wir sind ein Podcast vom Steeler Nation Germany e.V., eingetragener Verein. Und ja, warum bin ich Steelers-Fan? Da, kurze oder lange Fassung? Die kurze Fassung ist, es gab eine Kombination aus Coach und Spieler, die, wo ich den Sport kennengelernt habe, mich einfach fasziniert haben. Das war die Kombination Bill Cowher und der Spieler war Rod Woodson. Und da bin ich dann einfach dran hängen geblieben.
Ja, sehr cool. Der Nickels war ja gestern bei euch zu Gast. Vielleicht ganz kurz nochmal zu eurem Podcast. Wie lange gibt es den schon? Wie viele Hörer habt ihr? Habst du da vielleicht eine Auskunft für uns? Ganz kurz eine Vorstellung vielleicht nochmal.
Also wir waren erst sehr, sehr vorsichtig. Also offiziell, dass uns die Öffentlichkeit hören kann, ist jetzt knapp 1,5 Jahre. Also wir sind im Januar vor einem Jahr sind wir gestartet zu den Playoffs, haben aber die ganze Saison eigentlich schon Podcast gemacht, das dann aber limitiert nur an unsere Vereinsmitglieder über WhatsApp ausgegeben, einfach um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, kommt das, was wir machen, überhaupt an oder so. Aber seitdem war es ein stetiges Wachstum drin und wir haben so einen Schnitt von 500 bis 600 Abrufe die Woche oder pro Folge, ja. Wir haben eine Folge die Woche immer.
Ja, sehr cool. Wollen wir mal gleich reingehen, was bei euch so vielleicht in der Offseason beim Draft passiert ist, in der Free Agency. Steelers, Patriots, immer ein hitzige Duelle in den letzten Jahren gewesen, immer auf Augenhöhe sich begegnet. Was ist bei euch passiert, vielleicht im Hinblick zu 2021? Was waren eure wichtigsten Move in der Free Agency erstmal?
Ja, ich meine, die größte Veränderung, die man sich vorstellen kann, ist bei uns halt passiert, dass der Franchise-Quarterback, der 18 Jahre lang in der Franchise war, in Rente gegangen ist mit Ben Roethlisberger und somit musste dann natürlich erstens viel Veränderung kommen. Zum Zweiten, die Steelers sind eigentlich ein Team, wo gar nicht so aktiv in der Free Agency sind. Sie bauen ihr Team halt lieber durch den Draft eigentlich auf. Und zum anderen sind wir immer sehr, sehr knapp im Cap-Space, dass wir da gar nicht so aktiv sein können. Das war halt diese Saison anders. Durch den Wegfall von Ben Roethlisberger wurde sehr, sehr viel Cap-Space frei. Und man musste auch handeln. So hat man mit Mitch Trubisky einen Quarterback geholt, wo man das Gefühl hatte, egal was kommen wird, man hat so eine sichere Bank hinten dran, der auf jeden Fall spielen kann. Was wichtig war, man musste was auf der O-Line tun. Da wurde zum Beispiel ein James Daniels, ein Guard von den Chicago Bears geholt oder auf Sender Mason Cole. Cole als Sender startet ja die Saison auch. James Daniels hat bisher nicht so eingeschlagen, wie man sich erhofft hat. Und für mich sind dann in der Free Agency noch wichtige Verpflichtungen. Zum einen unser zweiter Safety, Terrell Edmunds, war eigentlich auch ein Eigengewächs, hat dann die Fifth-Year-Option nicht bekommen, weil er auch sich nicht so entwickelt hat, wie man es wollte. Ging in die Free Agency, hat nichts gefunden und kam dann doch wieder zu uns zurück. Und er ist doch ein sehr solider Strong Safety mittlerweile geworden und ich bin froh, dass er weiterhin dabei ist. Und das Zweite war dann halt eine der spätesten Verpflichtungen von uns in der Free Agency. Da kam noch Miles Jack als Linebacker von Jacksonville, aber via Trade dann zu uns. So wurde das Linebacker-Core, weil wir in der Mitte nicht so gut da standen, noch ein bisschen aufgewertet.
Ja, die Steelers sehr bekannt für eine super Defense. Ich glaube, da habt ihr euch auch nochmal exzellent verstärkt mit Miles Jack von Jacksonville. Meine Frage vielleicht nochmal bei Joe Hayden, der ja in der Free Agency keinen Vertrag bekommen hat. Für dich die richtige Entscheidung oder was waren die Gründe dafür vielleicht nochmal?
Ich denke schon, dass es die richtige Entscheidung war. Zum einen war Joe Hayden ein im Team geliebter Veteraner, der auch als Teamleader natürlich schwer zu ersetzen ist. Aber auf dem Feld hat man ihm halt leider sein Alter, vor allem beim Speed, halt angemerkt. Und als Top-Outside-Corner war er halt nicht mehr, wollte aber halt noch entsprechendes Geld haben. Und das hat dann irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Da war aber auch gar keine große Diskussion von beiden Seiten nicht. Man hat es von beiden Seiten bedauert, aber auch eingesehen, dass es keinen Sinn mehr macht.
Okay, dann habt ihr euch ja auch noch mit einem Spieler von oder aus unserem Roster verstärkt, nämlich Gunnar Olszewski, bekannt für seinen Punt-Return, für seinen Kick-Return. Schlagsieger Langer Lulatsch, der den Ball nach den, wie gesagt, nach den Punts weit ins Feld tragen kann. Wie hast du seine Verpflichtung aufgenommen?
Jetzt zunächst war mal ein wenig überrascht. Auf der anderen Seite, wir haben immer Probleme, einen guten Returner zu finden. Und als die Verpflichtung kam, ging man auch irgendwie davon aus, dass er ein reiner Returner sein wird. In der Preseason hat er dann plötzlich als zusätzlicher Wide Receiver geglänzt. Ich weiß nicht, wie das in New England so war, aber da auch Wide Receiver-Einsätze hatte. Also in den ersten beiden Preseason-Spielen hat er da echt gute Szenen gehabt. Und jetzt im ersten Saisonspiel war er auch halt bei den Returns dann wirklich die Verstärkung, die man sich erhofft hat. Also ich bin froh über die Verpflichtung.
Gunnar Olszewski hat bei uns keinen Wide Receiver gespielt, also wäre klassischer Returner gewesen. Und das Problem war ja bei ihm, dass er halt dadurch, dass die Patriots ihn ja nur so limitiert eingesetzt haben, nur für die Returns, war er dann doch vielleicht für 2,5 bis 3 Millionen dann vielleicht doch zu teuer. Aber nochmal zurück, du hattest angesprochen, dass er gute Szenen hatte. Vielleicht, Marcel, hast du noch eine Statistik offen, ob er vielleicht da oder wie er im Return-Game abgeschnitten hat?
Meines Wissens hat er einen Kick und einen Punt-Return gemacht. Einer von beiden für nichts, also 0 Yards, und den anderen für immerhin 20 Yards zurückgetragen. Also 20 Yards kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen für einen Return.
Ja, ich habe den auch in der 40-Minute-Wiederholung noch gesehen. Gute Verpflichtung, kann ich nur gratulieren. Top Mann, und ich hoffe, ihr habt viel Freude mit ihm, nur nicht jetzt am kommenden Sonntag, da halt eben nicht. In der übrigen Saison sehr gerne.
Er scheint auch so ein cooler Dude zu sein. Also was ich so auch von Interviews und so von ihm gehört habe, der ist echt ein solider Junge, der Spaß macht, ja.
Ja, absolut. Bodenständig und muckt halt auch nicht auf. Das ist, glaube ich, bei so einem 53-Mann-Roster, wo du 53 Befindlichkeiten hast, eigentlich auch sehr wichtig, dass du einen hast, der die Füße still hat und einfach nur seinen Job macht.
Ne? Und genau.
Von daher, super Verpflichtung. Du hattest das gesagt. Big Ben in die Rente geschickt. Was habt ihr jetzt im Draft gemacht?
Ja, wir haben das gemacht, was viele erwartet haben. Wir haben in der ersten Runde einen Quarterback geholt. Nicht den sich viele gewünscht oder auch erwartet haben in Malik Willis, sondern wir haben Kenny Pickett geholt. War für viele ein wenig überraschend, wenn man ein bisschen ins Detail guckt, dann vielleicht doch nicht mehr, weil ja Kenny Pickett kommt halt von der University of Pittsburgh und die Steelers und Pitt, die teilen sich halt die komplette Trainingsfacility. Und ich meine, wenn jemand Kenny Pickett gut kennt, dann die Steelers. Er hat 5 Jahre lang nebenan gespielt und wurde immer so scherzhaft gesagt, in seinem neuen Job geht er jetzt die Tür rein, statt links rum geht er jetzt rechts rum. Und ja, er ist ein Quarterback, der ein bisschen älter ist, wie die meisten Rookie-Quarterbacks, die in die NFL kommen. Er hat ein wahnsinnig tolles letztes Jahr gespielt, vorher. Ich weiß nicht, ob er da überhaupt in seinen ersten 3 Jahren als Quarterback für den Draft in Frage gekommen wäre. Also war er sehr, sehr unauffällig. Aber man hat natürlich auch sein Spielstil, seinen Willen und das alles sehr gut kennengelernt. Und auch das, was er jetzt seit er bei den Steelers ist, gezeigt hat, ist man voll zufrieden mit der Entwicklung von ihm bisher.
Okay, was bedeutet das genau? Also war er schon in der Preseason zu sehen? Ich habe ihn jetzt nicht ganz verfolgt. Ich glaube, ihr hattet vor der Brust die Seattle Seahawks, die Jaguars und die Lions, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. War er da schon zu sehen? Und vielleicht gleich nochmal die Anschlussfrage, wie lief im Groben eure Preseason?
Er hat von den Quarterbacks, also es wurde ja am Anfang ein Quarterback-Battle zwischen 3 Quarterbacks bei uns ausgerufen, mit dem Free Agent Mitch Trubisky, dem Draft bei Kenny Pickett und unseren langjährigen Backup Mason Rudolph, der aber halt, ich sag mal, in der Fan-Community keinen guten Stand hat, weil er eben schon ein paar Mal gespielt hat und irgendwie nie beweisen konnte, dass er das Potenzial hat, ein Starting-Quarterback in der NFL zu sein. Aber als Fan hat man halt immer eine sehr einseitige Sicht auf diese Dinge. Und Kenny Pickett hat, glaube ich, tatsächlich, ohne es jetzt belegen zu können, hat aber, glaube ich, in den 3 Spielen die meiste Spielzeit von allen Quarterbacks gehabt.
Ja.
Und hat da auch wirklich geglänzt. Also er hat Game-Winning-Drives gemacht, er hat gute 2-Minute-Drives gemacht. Und wo er auf dem Feld war, war man auch immer erfolgreich. Natürlich hat man gemerkt, dass die Spielzugauswahl bei ihm sehr limitiert war. Man hat ihm Dinge machen lassen, die er eh gut kann. Und er konnte sich aber zeigen und Selbstbewusstsein sammeln. Mitch Trubisky im Gegenzug hat sehr wenig Spielzeit bekommen, wodurch dann aber auch klar war, dass er wahrscheinlich der Starting Quarterback sein wird. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie die Steelers-Franchise mit sowas umgeht. Und ja, wir haben alle 3 Spiele gewonnen, was ja für die Preseason erst zum ersten für die Steelers ungewöhnlich ist, zum zweiten aber auch absolut nichts aussagend ist, weil man hat gleich gesehen, das große Problem weiterhin ist halt die Offensive Line. Man hat neue Jungs dazu bekommen. Generell hat man ein sehr geringes Durchschnittsalter. Zum Teil haben die Leistungen nicht gestimmt, aber selbst wenn, muss so eine Line sich halt erst finden. Vor allem, sie haben auch einen neuen O-Line-Coach bekommen, der, ich sage jetzt mal, die Ansprüche vom Offense-Coordinator an das Line-Spiel anders interpretiert und umgesetzt haben wollte wie der Vorgänger, sodass auch so ein Veteraner, wenn er Techniken anders anwenden muss, sich erst umgewöhnen muss. Und ich denke, das ist bei jeder neuen oder bei jeder Offensive Line, die sich mit vielen neuen Spielern gegenüber sieht, die müssen sich erst finden, dass es richtig gilt, und hoffen wir, dass es nicht zu lange dauert, weil unsere Quarterbacks haben es da aktuell schon schwer und das Laufspiel genauso.
Ja gut, aber da kann ich ja gleich mal ergänzen oder anknüpfen. Das lief bei uns nicht anders. Also in der Preseason war das eine dünne Leistung der O-Line. Im Trainingscamp auch immer gestruggelt, und jetzt im ersten Spiel wurden da doch einige Baustellen offensichtlich in der O-Line, was eigentlich für Patriots oder aus der Patriots-Geschichte eigentlich nicht so üblich ist, weil sie eigentlich immer eine Top-10-O-Line hatten. Gut, sie haben jetzt mit Cole Strange natürlich auch einen Rookie dabei, keine Frage, aber ich denke, jede O-Line muss auch imstande sein, einen Rookie zu integrieren. Ja, also gerade wenn man einen Prospect hat, darüber kann man sicherlich streiten, aber der in der ersten Runde geht, ja, der zumindest ein Talent hat, um in den ersten 3 Runden zu gehen vom Board, muss das halt eben klappen. Und da hatten wir auch extreme Baustellen. Aber das werden wir auf jeden Fall im Teil 2 gleich noch besprechen, was da so die Key-Matchups sind. Vielleicht deine persönliche Einschätzung, du hattest das gesagt mit Mitch Trubisky. Es war dann auch irgendwann absehbar. Seid ihr denn aus eurer Sicht und aus der Sicht der Community von ihm überzeugt? Ich meine, ihr hattet jetzt zwar schon ein Spiel, dazu werden wir auch gleich noch kommen, aber warst du doch überrascht, als der gesigned hat und hat gesagt, okay, das könnte klappen, oder dachtest du, oh, nee, so ein Veteran, der nirgendwo so richtig angekommen ist, was haben wir damit?
Ja, es war ein bisschen zwiespältig natürlich schon, aber auf der anderen Seite, wenn man halt sieht, was auf dem Markt war, man wusste, dass die Steelers nicht sehr viel Geld für einen der Top-Free-Agents ausgeben wollen. Und dann wird sie irgendwann halt auch sehr dünn. Und Mitch hat ja dennoch ein sehr großes Potenzial, weil er war in Chicago, ist er ein bisschen an die Wand gelaufen, was mit Sicherheit zum Teil auch ihm verschuldet ist, aber er hat auch eine blöde Situation in Chicago gehabt. Und letztes Jahr war er Backup-Quarterback bei den Bills und hat eine ganz andere Organisation kennengelernt, wo ich denke, das hat ihm sehr, sehr geholfen. Und auch mit den Steelers jetzt hat er eigentlich eine eher solide, bodenständige Franchise, wo sich so ein Spieler natürlich ganz anders entwickeln kann. Und man hat auch gesehen in den Auftritten in der Preseason, er hat hinter einer löchrigen Line sehr, sehr cool und bodenständig gewirkt, hat damit mit Ruhe, die er ausgestrahlt hat, überzeugt. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei einem Quarterback, vor allem wenn er neu ist.
Ja, absolut. Also ich habe gerade nochmal die Zahlen vor mir, 3,6 Millionen Salary Cap, das ist wirklich nichts für so einen Veteran, der die NFL schon kennt. Also man geht ja auch minimales Risiko in meinen Augen, bevor man jetzt wie Kenny Pickett, sage ich mal, ins kalte Wasser wirft und ja, so wie Trevor Lawrence, sage ich mal, im letzten Jahr das gegen die Wand fährt. Also geht ja richtig schnell oder riesig schnell, dass das passiert. Ihr habt 9 Millionen Salary Cap noch auf dem Konto. Passiert da noch was oder wie siehst du das?
Ja, man hat ja gehofft kurz vor der Saison, dass noch irgendein O-Line-Veterane geholt wird oder so. Aber ich glaube einfach nur, dass das einfach ein bisschen Versicherung ist, dass man, wenn es nötig wäre, durch Verletzungen oder so, während der Saison noch gut reagieren kann. Also dass jetzt zu einem jetzigen Zeitpunkt noch irgendeine Verpflichtung von jemandem, der auf dem Markt draußen zu haben ist, kommen wird, das sehe ich nicht, ne.
Okay, dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal zu dem Spiel gegen die Bengals. Vielleicht ein kurzes oder dein kurzes Take. Das war ja wirklich ein Herzschlagfinale mit Overtime, alles drum und dran. Das war ja, ja. Herzzerreißend, was da passiert ist. Und vielleicht dein kurzes Take, dein Fazit zum Spiel vielleicht erstmal ganz oberflächlich.
Ja, es war halt als Fan wirklich ja, ein Auf und Ab der Emotionen. Und eigentlich hätte das Spiel in der ersten Halbzeit schon deutlich entschieden sein müssen. Ich meine, wir hatten insgesamt 5 Turnovers für uns, ohne einen eigenen zu leisten. Und dann wird das Spiel trotzdem so eng. Und eigentlich verlierst du das Spiel dann noch in letzter Sekunde, wenn nicht ein Extrapunkt geblockt wird. Was ja dann auch nochmal sehr ungewöhnlich ist. Und dann geht es in die Verlängerung, wo es auch hin und her ging. 2 Field Goals wurden verschossen, bis dann mit auslaufender Zeit endlich doch noch ein Field Goal zum Sieg bei rumkam. Und das bei auf beiden Seiten eigentlich guten Kickern. Und ja, wir hatten ja eine Watch-Party in Bochum mit den Cincinnati Bengals-Fans zusammen. Wir waren da ca. 80 Leute, die gemeinsam das Spiel geguckt haben. 10 davon waren Bengals-Fan und da ging es schon heiß her dann. Und es hat das Ganze noch mal ein Stückchen emotionaler gemacht, wenn man alleine vom Fernseher sitzt.
Was heißt emotionaler? Noch unter dem Deckmantel Football is Family oder war es dann schon so sehr, sehr hitzig und toxisch?
Bösartigkeiten waren da nicht dabei, aber es war immer halt, die eine Gruppe hat gejubelt, 5 Minuten später die anderen, so ging es hin und her 5-6 Mal, wo jeder dachte, ja, jetzt haben wir das Spiel sicher und dann war es doch nicht. Ja, es war schön.
Ja, vielleicht hat Marcel noch mal die Stats zum Spiel. Da wollen wir noch mal auf jeden Fall reingucken, wie sich dann Mitch Trubisky und Konsorten so geschlagen haben. Auch Najee Harris war ja auch ja, noch lange mit dabei beim Spiel, musste dann aber vielleicht runter, war mein Kenntnisstand. Marcel, dein Take vielleicht dazu?
Ja, bevor wir vielleicht individuell auf die einzelnen Spieler schauen, du hast es schon erwähnt, wir hatten Overtime bei diesem Spiel, was dann am Ende eine ganz enge Kiste war. Man darf aber nicht vergessen, dass die Steelers das Turnover-Game 5-0 gewonnen haben. Also mit 5-0 trotzdem nur in die Overtime zu kommen, 9 von 15 Offensive Drives zu punten. Was ist da deiner Meinung nach schiefgelaufen, dass es, obwohl dieses Turnover-Battle so klar gewonnen wurde, was eigentlich in 10 von 10 Fällen einen Sieg mit sich zieht, dass es trotzdem so eng wurde?
Ja, zum einen konnten wir 0 Laufspiel etablieren. Und es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich die angesprochenen Probleme der O-Line. In der Pass Protection waren sie besser, wie ich erwartet hatte. Trotzdem nicht gut, aber im Laufspiel ging halt gar nichts. Und da war, Najee Harris ist ein guter Running Back, aber wenn du halt direkt nach dem Handoff 2 Verteidiger im Gesicht hast, dann wird es für viele schwer. Und man hat halt nur versucht, durch die Mitte zu laufen. Beim normalen Laufspiel gab es keine Versuche, über Outside zu gehen. Das wurde dann mit Endarounds oder Sweeps über Wide Receiver probiert, Chase Claypool vor allem, was zum Teil auch einigermaßen erfolgreich war. Aber wenn du das zum dritten Mal in einem Spiel machst und weiterhin machen willst, dann fällt die Defense natürlich auch nicht mehr drauf rein. Und so war es halt unheimlich schwer. Man hat sehr, sehr viele Three and Outs gehabt. Und so kam man überhaupt keinen Rhythmus ins offensive Spiel. Und ja, die Statistik sagt genau das auch aus, ja.
Du hast es schon gut erwähnt, dass man nie richtig ins Rollen kam. Das zeigt auch, dass man in einem kompletten Spiel inklusive Overtime nur 13 First Downs hatte, während die Bengals auf 32 First Downs kamen. Die Offense von denen kam immer wieder deutlich besser ins Rollen. Die hatten halt die dummen Turnovers, was natürlich wiederum zeigt, dass eure Defense wiederum sehr gut gearbeitet hat. Ja, also an Turnovers ist nicht nur die Offense schuld, sondern die Defense hat natürlich ihr Best dazu beigetragen. Allen voran Minka Fitzpatrick, der jetzt auch heute offiziell zum Defensive-Spieler der Woche in der AFC gewählt wurde. Finde ich völlig zu Recht. Ich persönlich habe schon, seitdem er in der Liga ist, einen großen Crush auf Minka Fitzpatrick, obwohl er damals erstmal von den Dolphins gepickt wurde im Draft. Da finde ich, ihr habt nach wie vor einen krassen Stil mit ihm gemacht, als ihr den von Miami geholt habt. Ja, was hältst du von Minka Fitzpatrick? Also ich glaube, wenn der fit bleibt über Jahre, das wird euer Playmaker zusammen mit TJ Watt in der Verteidigung sein.
Kann und möchte ich nicht widersprechen. Also von Tag 1, als er von den Dolphins zu uns kam, begeisterter Junge. Hat ja auch einen super Einstand gehabt mit dem Rest der Saison, die er bei uns fertig gespielt hat. Letztes Jahr war es für seine Verhältnisse nicht so gut. Das hat aber ganz andere Gründe gehabt, weil wir halt letztes Jahr echt ein grottenschlechtes Team, was die Laufverteidigung betrifft, waren. Was auch für die Steelers eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist.
Ja,
und so musste er halt seine eigentlichen Stärken zurückstellen und sehr viel mehr in die Box mitgehen, um das Laufspiel zu verteidigen. Und das ist halt nicht sein Spiel. Und jetzt im ersten Spiel hat man schon gemerkt, dass sich da bei den Steelers wieder was verändert hat. Man hat sehr viel besser gegen das Laufspiel gespielt. Vor allem letztes Jahr ist Mixon von den Bengals über uns zweimal hinweggelaufen. Und jetzt hatte er gerade mal knapp 3 Yards im Schnitt pro Lauf gehabt und war kein Faktor im Spiel. Und so kann natürlich auch ein Minka Fitzpatrick sich auf seine Stärken konzentrieren, was er auch getan hat. Was nicht heißt, dass er nicht im Laufspiel unterstützt, aber er kann halt auch der Ballhawk zusätzlich sein, der er gerne ist.
Grundsätzlich die Defense natürlich absolut Weltklasse. Ich lese hier so Namen wie Ogunjobi, Cameron Hayward, großer Fan bin ich von ihm, der auch richtig viel Druck ausüben konnte gegen die Bengals. Allen voran TJ Watt, über den wir gleich nochmal sprechen werden, aber auch Devin Bush und Miles Jack, wir hatten ihn vorhin schon erwähnt. Vielleicht nochmal dein kurzes Take zu TJ Watt. Er hat sich ja wohl irgendwie an der Brust verletzt, hatte ich gelesen bei Twitter. Kannst du da Näheres sagen?
Also als er vom Feld ging, war bei jedem der Fans irgendwie die Panik in den Augen, weil man hat ihm auch deutlich ablesen können, dass er sagte, I tore my pec. Also er ging davon aus, er hat seinen Brustmuskel gerissen, hat den Arm da auch gar nicht mehr bewegt gehabt, da hing so schlaff runter.
Was jetzt bei der Familie Watt ja jetzt nicht so schlimm ist, wenn man den Bruder noch sieht. Der kam ja nach, weiß ich nicht, wenigen Tagen oder Wochen schon wieder zurück und hatte, glaube ich, die gleiche Verletzung, glaube ich.
Genau, aber ich weiß auch nicht, ob er bei JJ komplett gerissen war oder nur ein Teilriss war. Und das musste man ja jetzt bei TJ eben auch rausfinden. Die erste Befürchtung halt, wenn der Brustmuskel ganz gerissen ist, dass er die ganze Saison ausfällt, die wäre halt erstmal sehr, sehr bitter gewesen. Es hat sich dann recht schnell ein wenig relativiert, wo es dann hieß, er ist nicht komplett gerissen. Dann kommt es drauf an, wie will man die Therapie angehen? Muss man es mit Operation machen oder nicht? Operation wäre auf jeden Fall die Saison aus gewesen. Und so hat man bis zu 3 verschiedene ärztliche Meinungen eingeholt. Der Spieler hat natürlich auch seine Meinung, wie er behandelt werden möchte. Aber TJ Watt ist halt jemand, der will unbedingt spielen. Und so geht man jetzt davon aus, dass er eine alternative Therapie macht ohne Operation. Und im Moment sind 6 Spiele, wo im Raum stehen, wo er wohl fehlen würde. Aber ich denke mal, zwischen 3 und 10 Spielen ist da alles möglich. Kommt ja auch drauf an, jeder Mensch hat ein anderes Heilfleisch wie manch anderer. Und das muss man einfach abwarten. Wir sind schon mal sehr, sehr erleichtert, dass es nicht Season-Ending ist. Ja.
Dann vielleicht mal noch kurz zu Mitch Trubisky. Er hat 21 von 38 Pässen angebracht. Das ist jetzt nicht super schlecht, aber wenn man bedenkt, dass viele der Pässe auch auf kurze Distanz waren, jetzt auch nicht die allerbeste Statistik. 194 Yards, 1 Touchdown, keine Interception. Wurde auch, glaube ich, einmal gesackt. Das geht ja sogar noch. Ja, also du hast ja angesprochen, die O-Line muss ich erst noch finden. 1 Sack bei so einem Spiel, das ist ja dann völlig in Ordnung. ja, Trubisky bin ich echt gespannt. Wir kommen da bestimmt auch später nochmal drauf, wenn wir drüber sprechen, über das Spiel, was jetzt kommendes Wochenende ansteht. Aber sein Haupttarget war Deontay Johnson, natürlich. 12 Targets gesehen, 7 Receptions mit 55 Yards. Auf der anderen Seite, die meisten Yards hat Pat Freiermuth geholt. Das war für mich persönlich überraschend. Als Tight End 5 von 10 Bälle gefangen für 75 Yards. Meinst du, das war von Anfang an Plan A, dass Freiermuth so stark auch ins Passing involviert wurde? Oder war das ein bisschen geschuldet dessen, wie das Spiel gelaufen ist?
Nee, also von Pat Freiermuth wird von unserer Seite schon recht viel erwartet diese Saison. Er hat eine tolle Rookie-Saison gespielt und man erwartet ja dann in Jahr 2 auch den nächsten Schritt. Und er ist schon, obwohl er noch so jung ist, eine Konstante bei uns. Deontay Johnson kriegt natürlich die meisten Targets, aber ja, kam jetzt letzten Sonntag nicht super viel bei rum, außer halt ein Wahnsinns-Catch an der Sideline, der echt Weltklasse war. Das Problem von Johnson ist halt, er fängt auf kurze oder so Mitteldistanzpässe um die 10 Yard, will unbedingt ein Big Play draus machen und läuft dann eher 2, 3, 4 Yards nach hinten, um den Defender drumherum zu kommen, und verliert dadurch wieder Yards. Und das macht einem beim Zugucken manchmal echt ein bisschen wütend. Und Pat Freiermuth ist da halt, der fängt den Ball und geht mit dem Helm nach vorne durch die Mitte. Das ist da halt ein anderes Kaliber.
Ja, ansonsten, Johnson habt ihr ja jetzt diese Offseason erst verlängert, ich glaube für 3 Jahre. Ja. Denke ich auch zu Recht. Also du sagst es, er hat so seine Problemchen, aber alles in allem ist er ein super Wide Receiver. Und wenn er die paar Dinge noch ausmerzen kann, wird es da sicherlich auch noch deutlich mehr an Production bei rumkommen. Ich persönlich habe viele Shares von ihm bei Fantasy Football. Also ich hoffe natürlich, dass er den einen oder anderen guten Catch und ein paar gute Spiele macht. Dieses Wochenende darf er natürlich gerne aussetzen. Aber ihr habt ja auch ansonsten vor 2 Jahren erst Chase Claypool geholt im Draft. Dieses Jahr George Pickens. Ihr habt damit 3 super Receiver, also rein von dem, was man von ihnen erwartet. Und dann noch Pat Freiermuth on top. Ihr habt Najee Harris als jungen Wilden hinten drin. Also sagen wir mal, Quarterback ist noch ein bisschen ein Fragezeichen. Trubisky, ja, okay. Wie wird euer First-Round-Pick tatsächlich und wann einschlagen? Aber die Waffen und die Tools drumherum, da müsst ihr euch doch die Finger danach lecken in Pittsburgh.
Ja, definitiv. Also die, was jetzt, ich sag mal, die Passing-Offense, die Optionen, die Mannschaft hat, die sind schon gut. Man hat ein sehr ausgeglichenes Wide Receiver Core. Deontay Johnson ist natürlich die Nummer 1. Chase Claypool muss ein bisschen mehr zeigen für das, was man von ihm erwartet. Der angesprochene George Pickens war ja in der Preseason so ein bisschen die Teamsensation mit guten und echt vielen schönen Catches. Dann hat man ja noch in der 4. Runde Calvin Austin, der 3. draften können, ein richtiges Speedster, der auch eigentlich ein höheres Rundentalent ist. Der war aber jetzt die ganze Preseason verletzt und kam noch nicht so zum Einsatz. Und wie gesagt, mit Pat Freiermuth noch als Passempfänger und Najee Harris wird ja auch mit ins Passspiel einbezogen. Also an Optionen mangelt es nicht. Es geht halt nur darum, das auf dem Feld auch zeigen zu können, die Zeit für den Quarterback hinter der Linie zu haben, und auch die Spielzugauswahl vom Offense-Coordinator muss ein bisschen flexibler werden, wie es jetzt im ersten Spiel noch war. Dann kann sich da schon eine schöne Offense entwickeln. Aber wie so oft, wenn es vor allem an der Line hängt, da braucht halt alles ein wenig mehr Zeit.
Das gute, altgeliebte Heinz-Field gibt es so an sich nicht mehr, beziehungsweise trägt jetzt einen anderen Namen. Ich traue mich das gar nicht auszusprechen. Acrisure Stadium, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also für mich bleibt das Heinz-Field allein schon, weil es da unglaublich geschichtsreiche Spiele gab. Wie seht ihr das? Oder was ist da genau passiert? Was war der Grund?
Ja, Zum einen, der Name war, glaube ich, recht gut ausgesprochen. Von uns Deutschen ist ja, glaube ich, keiner so zu 100% sicher, wie es jetzt wirklich heißt. Die Ketchup-Flaschen am Heinz Field wurden abgeschraubt. Das ist natürlich auch eine imposante Veränderung, die es im Stadion dann gab. Und der Grund war halt einfach, ja, der Vertrag mit Heinz ist ausgelaufen. Man hätte gerne weitergemacht, weil es natürlich eine Pittsburgher Traditionsfirma ist. Wobei halt, ja, die Zentrale ist ja auch nicht mehr in Pittsburgh durch Lebensmittelhandel, Fusionen und so. Aber Heinz hätte gerne weitergemacht. Es kam halt aber eine andere Firma, die deutlich mehr Geld geboten hat. Und so ist es halt im modernen Sport. Diese Namensrechte bringen unter anderem sehr, sehr viel Geld. Und dem kann sich, glaube ich, kaum ein Team, vor allem ein Team, was nicht in einem riesigen Markt jetzt wie New York oder Los Angeles sich befindet, die können da dann einfach nicht Nein sagen.
Ja, nachvollziehbar, gerade nach der Corona-Pandemie ist wahrscheinlich auch jeder so ein Stück weit auf Geld angewiesen. 19 Jahre, Heinz Field hatte ich mir aufgeschrieben, seit 2001, bleibt aber soweit baulich alles beim Alten, also 68.400 Sitzplätze, ist das richtig?
Ja, es wurden die letzten Jahre ein paar kleine Veränderungen gemacht. Es wurden 2-3 Mal eine kleine Anzahl von Sitzplätzen hinzugefügt. Es wurde eine zweite LED-Leinwand gegenüber des großen Screens installiert. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe Stadion mit dem berühmten offenen Ende zum Fluss hin, wo es vielen Kickern schwer macht, dort gut zu kicken.
Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, wie das Wetter wird. Und zwar haben wir da 29 Grad und Sonne. Also vielleicht wird es doch nicht so windig oder so schwer für Boswell oder Nick Falk, da das ein oder andere Field Goal oder Extrapunkt zu versenken.
Ja, von Boswell erwartet man ja, dass es für ihn kein Problem ist. Er kennt das Stadion ja jetzt lang genug auch. Aber selbst bei gutem Wetter kann es einen großen Unterschied machen, ob man auf die geschlossene oder auf die offene Seite kickt. Und diese Umstellung während einem Spiel ist halt für den einen oder anderen Kicker schon problematisch gewesen.
Ja, ohnehin ist es ja eine Wissenschaft für sich, aus meiner Sicht, wie man da in welchem Winkel und was für alle Berechnungen da mit einhergehen. Wollen wir mal reingehen? Lass uns mal die Defense der Pittsburgh Steelers noch mal im Detail anschauen. Also, wir sind auf dem Feld, die Pittsburgh Steelers sind auch auf dem Feld mit der Defense. Vorne in der Mitte hat ihr Nose-Tackle Alualu und Hayward steht da noch mit drinne. Und außen eigentlich Ogunjobi und TJ Watt. Jetzt ist TJ Watt jetzt nicht da. Wer wird ihn ersetzen?
Ja, ein Spieler wie TJ Watt kann man nicht einfach 1-1 mit jemandem anderen ersetzen. Das ist klar. Man hat vor der Verletzung schon einen Linebacker aus Denver geholt, der jetzt wahrscheinlich in die Fußstapfen von TJ treten wird. Und jetzt ist mir da auf jeden Fall gerade der Name nicht bewusst, sein Vorname ist Malik, aber dann hört es auf. Macht aber auch nichts.
Maulet oder Maulet Arthur? Nee,
das ist ein Defensive Back. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil ich meine, die Defensive Line der Steelers ist aus meiner Sicht einer der besten der Liga, vor allem wenn sie gesund bleibt, dadurch, dass der Nose-Tackler Alualu zurück ist, mit Cam Hayward nebendran. Wir spielen ja immer noch mit einer Base 3-4. Das heißt, wir haben 3 Linespieler auf dem Feld und 4 Linebacker. Der zweite Outside-Linebacker auf der anderen Seite ist Highsmith, der auch ein exzellentes Spiel mit 3-6 und 2 Forced Fumbles gemacht hat gegen Cincinnati. Cam Hayward hat seinen Sack gemacht. Das ist einfach eine Maschine auf der Linie. Und unser Problem waren eher die Mittellinebacker die letzte Saison. Und da steht jetzt Miles Jack. Devin Bush war letzte Saison unheimlich in der Kritik, vor allem auch bei mir, muss ich gestehen. Und er hat auch ein überraschend gutes Spiel gemacht. Von daher, was die Defense Front 7 betrifft, können wir, glaube ich, in jedes Spiel als Pittsburgh Steelers reingehen und sagen, das wird schon gut werden.
Da sehe ich persönlich auch ein Key-Matchup für das kommende Spiel. Für alle, die das Patriots-Spiel verfolgt haben, werden es gesehen haben, gerade die linke Seite in der O-Line war sehr brüchig mit Trent Brown und Cole Strange. Da war mehrmals, so schien es zumindest, nicht klar, wer jetzt welchen Defender picken muss und wer für wen zuständig ist. und dann kam dann auch mal ein Blitzer einfach durch beispielsweise. Und wenn ich mich nicht irre, spielt Hayward ja auf der von der Defense-Seite aus gesehen rechten Seite. Das heißt, er wäre der direkte Gegenspieler. Und ich denke, das könnte so ein Key-Matchup werden. Also wenn Brown und Strange es nicht schaffen, sich da besser abzustimmen, dann wird Hayward Mac Jones aber richtig um die Ohren fliegen.
Da, auf der Seite kommt ja auch Highsmith dazu. Das wird schon spannend werden, ja.
Also muss ich doch Bill Belichick nochmal eine Nachricht schreiben, dass er der Tight End noch mit helfen soll.
Wenn ihr das möchtet, versucht es.
Nein, aber ich muss sagen, auch die Linebacker machen Spaß bei euch. Also Devin Bush und Miles Jack, ja, klasse Typen. Den Spieler, den du vorhin meintest, war Malik Reed aus Denver übrigens.
Ganz genau, ja.
Malik Reed. Vielleicht nochmal zu den Linebackern. Warum ist Devin Bush bei dir so in die Kritik geraten?
Ja, er hatte vor 2 Jahren eben eine schwere Knieverletzung gehabt, kam von der zurück und hat nie zu der alten Form anknüpfen können. Man hat ja sich sehr, sehr viel erhofft von ihm. Vor allem, wenn man da zurückblickt, wie das entstanden ist. Man hat ja Ryan Shazier auf tragische Weise verloren gehabt, hat dann im Draft hochgetradet, um Devin Bush zu bekommen und war auf dem Weg, die Erwartungen zu erfüllen, hat dann seine schwere Knieverletzung, muss ein Jahr pausieren, kommt zurück und ist irgendwie ein anderer Mensch gewesen. Also er hat immer noch das gleiche Talent und physische Voraussetzungen natürlich, aber er hat oft so ein bisschen lethargisch auf dem Feld gewirkt. Er ist nicht mehr so zu dem Plays hingegangen. Man hatte manchmal das Gefühl, er geht Kontakt aus dem Weg. Kann natürlich eine Kopfsache sein nach einer schweren Verletzung, aber es war halt kritisch für unsere Defense und ich habe ihn halt als den Weak Link dann in der Defense ausgemacht und viel Mitschuld dran gegeben, dass die Laufverteidigung so schlecht war. Und das hat sich jetzt in der Preseason, hat es ausgesehen, wie wenn sich da nicht viel geändert hat im Vergleich zum letzten Jahr bei ihm. Und deswegen war ich jetzt von seinem ersten Spiel gegen Cincinnati doch positiv überrascht und hoffe, dass er auf dem richtigen Weg ist. Vor allem jetzt mit einem neuen Partner nebendran, mit Miles Jack, das ist natürlich eine Tackling-Maschine, der schnell ist, immer in Ballnähe zu finden ist. Und das hilft Devin Bush natürlich auch mit Sicherheit für sein Spiel.
Du hattest vorhin bei dem Teil 1 schon angesprochen, dass ihr letztes Jahr Probleme hattet mit der Run-Defense. Wie ist deine Einschätzung? Haben wir mehr Chancen, die Pocket zu halten oder haben wir mehr Chancen, an der Line of Scrimmage das ein oder andere Gap zu öffnen?
Also ohne die Verletzung von TJ Watt hätte ich gesagt, ihr habt wahrscheinlich Probleme mit dem Druck auf jeden Fall und man kann vielleicht das Laufspiel ein bisschen entlasten. Wie das jetzt die Steelers spielen werden, man ist ja von diesem Blitzberg-Image ein wenig weggegangen und versucht halt Druck mit der Base-Defense zu bekommen, um einfach das Defense-Backfield mit einer Person mehr zu verstärken. Ob man jetzt eben den Ausfall von TJ Watt nutzt, um vielleicht wieder ein bisschen mehr zu blitzen, kann ich Stand heute nicht einschätzen, das muss man sehen. Das kann dann natürlich auch für beides gefährlich sein, sowohl für Lauf- wie für Passspiel. Hm. Und wenn man halt sieht, gegen Cincinnati, der erste Spielzug der Defense war eben ein Sack von Cam Hayward. Und der zweite Spielzug war wieder Druck und war dann der Pick 6 von Minka Fitzpatrick. Wenn du natürlich als Defense so in ein Spiel gehst, ist das dann schon mal ein Statement. Und das wird aber nicht in jedem Spiel gelingen, das ist auch klar.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil die Bengals O-Line letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon dünn aussah. Burrow ja viel Druck immer bekommen. Zwar mit Ted Karras zum Beispiel, der Guard oder Center von uns nochmal verstärkt, aber die O-Line sah da auf jeden Fall auch nicht sattelfest aus. Nun gut, Mac Jones entschließt sich doch, den Ball zu werfen. Wer ist da so im Backfield bei euch? Wer ist der schnellste oder der bessere Corner von beiden, die da auf dem Feld sind?
Ja, man hat in der Offseason ja Wallace geholt von Buffalo und auf der anderen Seite spielt Witherspoon. Witherspoon ist sehr, sehr solide geworden, hat auch eine Interception letzte Woche gehabt. Wallace ist dann Mitte des Spiels ausgefallen und kam nicht wieder zurück, soll aber fit sein für Sonntag. Dann hat man da auf Outside Corner einen Spieler, der auch sehr umstritten ist in der Fanbase mit Cam Sutton. Ein super geiler Typ, der aber seine Stärken eher im Slot hat, aber unbedingt Outside spielen will und dort auch eingesetzt wird. Und das gibt manchmal auch Kopfweh. Also ich denke aufs Cornerback ist einer nach der O-Line gleich die schlechteste Position, würde ich sagen, bei den Steelers. Bei den zwei Safeties, Edmunds und natürlich bei Minka, da gibt es aktuell keine Kritik. Und wie gesagt, wenn sich Minka auf sein Spiel konzentrieren kann, dann hilft es natürlich auch den Cornerbacks.
So, dann kommen wir mal zur Offense von den Patriots. Jetzt haben wir viel über die Defense der Steelers gesprochen. Da müssen wir vorab noch ein paar News loswerden. Wir haben ja Montagabend die Recap-Folge aufgenommen über das Spiel gegen die Dolphins. Seitdem ist jetzt doch noch ein bisschen was passiert. Wir wissen ja, dass Mac Jones diese Rückenverletzung hatte und auch X-Ray hatte. Es scheint, als wäre er wieder fit. Der hat jetzt heute auch wieder trainiert. Genauso übrigens auch Adrian Phillips, der auch verletzt vom Feld gegangen war. Gleichzeitig haben wir aber Ty Montgomery auf IR gesetzt. Er war ja der Spieler, der den einzigen Touchdowns für die Patriots zu verzeichnen hatte. Damit wird er jetzt mindestens 4 Spiele verpassen. Es war ja vor dem ersten Spiel jetzt gegen die Dolphins lange Zeit nicht klar, wird Montgomery überhaupt spielen? Und da war es fast schon verwunderlich, dass er doch auf dem Feld stand und jetzt dann doch dieser herbe Rückschlag, dass er auf IR gesetzt werden muss. Sind wir mal gespannt, wie lange er tatsächlich ausfallen wird. Für ihn rückt Lil Jordan Humphrey in den 53-Mann-Roster. Er wurde ja schon für das Spiel gegen die Dolphins in diesen Spieltagskader berufen und wurde damit reingeholt vom Practice Squad. Jetzt bleibt er erstmal auf dem 53-Mann-Roster und wird da die Patriots Offense verstärken. Und gleichzeitig haben wir im Practice Squad jetzt auch noch die Offense verstärkt, und zwar mit einem altbekannten Gesicht, Offensive Tackle Marcus Cannon, den wir sehr gut kennen, war ein Fifth-Round-Pick 2011. Von den Patriots, war jetzt ein Jahr bei den Texans, hat mit uns aber 3 Super Bowl-Ringe geholt, war 2016 nach PFFs mit seinem besten Jahr 6 bester Tackle in der ganzen Liga gewesen. Müssen wir mal schauen, ob und wie er in den Kader sogar berufen wird oder ob wir erstmal zufrieden sind mit dem, was wir auf Tackle stehen haben. Auf jeden Fall altbekanntes Gesicht, hat jetzt auch seine alte Rückennummer wieder bekommen. Sind wir mal gespannt, wie wir den wieder sehen werden. Aber zurück, weg von den News, zurück zu dem Spiel. Wir haben ja am Montag schon ein bisschen besprochen, Fabi und ich, was uns nicht so gefallen hat und was man vielleicht noch als Positives mitnehmen konnte. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, was wir machen müssen, um jetzt auch gegen diese Steelers-Defense eine Chance zu haben, ist mehr Play-Action-Spielzüge. Wir hatten nämlich nur 2 Stück im kompletten Spiel gegen die Dolphins. Das ist einfach zu wenig. Und wir müssen auch mehr Motions beim Snap ausprobieren. Also es war so, dass wir natürlich pre-Snap immer mal wieder den Wide Receiver oder den Tight End von der einen auf die andere Seite geschoben haben, um auch zu gucken, wie ist die Defense aufgestellt, Zone oder Man. Aber während dem Snap, also irgendwie mal ein Jet Sweep oder ähnliches, da war nichts zu sehen und die Offense war zu steif und hat der Defense schon zu viel von Anfang an gezeigt, was sie vorhaben. Das muss mit Sicherheit ein Key Factor sein, um sich da besser aufzustellen. Auf der anderen Seite auch noch ein Punkt, da bin ich auch gleich mal gespannt, Sascha, wie du das siehst, wie ihr das verteidigen wollt. Wir scheinen ja jetzt wieder sehr stark in dieses 2-Tight-End-Set Spiel zu gehen. Also sowohl Hunter Henry als auch Jonnu Smith haben beide gleichzeitig sehr häufig auf dem Feld gestanden. Dazu, wenn die beiden auf dem Feld standen, hießen die Wide Receiver meistens Devonta Parker und Jacoby Myers, beide eher bekannt für Contested Catches und nicht für die Spritzigkeit. Bedeutet, wenn wir diese 4 plus einen Running Back auf dem Feld haben, ist nahezu keine explosive Waffe auf dem Feld. Viel Kurzpassspiel, viel Contested Catches. Da fehlt mir dann ein Kendrick Bourne, der ja kaum Snaps gesehen hat, oder ein Aguilar, um zumindest auch mal in die Tiefe spielen zu können. Sascha, wenn wir so stehen wie vergangenes Spiel, hier komplett auf Masse und wenig auf Explosivität, denkst du, wir haben da überhaupt eine Chance, eure Defense zu knacken? Oder was muss passieren, um überhaupt eine Chance gegen eure 3-4 Base und eben euren Spielern in der Secondary schlagen zu können?
Wenn man mit so einer vom Personal her Strong Offense aufs Feld kommt, kommt ja trotzdem drauf an, was man draus macht. Will man damit das Passspiel bisschen verstecken, will mal das Laufspiel unterstützen. Ich denke mal so, wie es von dir, Marcel, eben erklärt wurde, dass man wenig Spritzigkeit und vielleicht auch weniger Speed auf dem Feld hat, würde natürlich unserer Defense, gerade was die Defensive Backs betrifft, ein bisschen entgegenkommen. Aber ja, ich will noch kein abschließendes Urteil über unser Defensive Backfield außer Minka Fitzpatrick halt geben. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit gerade gegen die Patriots mit zwei Tight Ends immer ein Riesenproblem hatten. Hunter Henry ist auch ein etablierter Tight End in der Liga, aber es ist ja kein Gronk und wie ist der andere Kollege Hernandez von früher. Wenn die zu zweit auf dem Feld standen, war halt ein anderes Kaliber. Ich gehe davon aus, dass eine Kombination des Drucks, was wir aufbauen müssen, weil dafür ist unsere Verteidigung halt eben gebaut, und mit dann einem Defensive Back mehr auf dem Feld, dass wir im Passspiel eigentlich nicht so viel zulassen dürften, um es mal so auszudrücken.
Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich würde auch vorschlagen, wir gehen mal rüber und wechseln die Seiten. Wir haben es tatsächlich zu einem Touchdown in dem Szenario geschafft. Machen den Extra Point und neuen Kick. Ihr seid jetzt am Zug. Ihr kommt mit der Offense aufs Feld gegen unsere Defense. Wir haben ja schon ausführlich über einzelne Spieler eurer Offense jetzt auch gesprochen. Sei es Trubisky oder seien es auch die verschiedenen Passempfänger beispielsweise. Wir haben auch kurz über Najee Harris gesprochen, der jetzt meiner Information nach questionable ist für das kommende Wochenende. Ja. Der hat sich ja irgendwas getan. Wird der spielen? Und wenn nicht, wer wird da rein rotieren?
Also ich gehe leider, sage ich jetzt auch extra, davon aus, dass er spielen wird, weil mir gefällt die Situation um ihn im Moment gar nicht. Aus dem einfachen Grund, er hat einen Großteil der Preseason schon aussetzen müssen mit einer Fußverletzung. Das war so eine Art Ermüdungsbruch im Fuß, was natürlich auch immer Zeit braucht, bis die verheilt. Man muss und will das Laufspiel unbedingt etablieren. Und ja, wenn man dann aber Najee Harris ständig nur durch die Mitte schickt und dass er halt harten Kontakt hat und er ist nicht topfit, dann kann das ganz arg, was seine Gesundheit betrifft, nach hinten losgehen. Deswegen hätte ich lieber, er würde noch ein Spiel pausieren. Er selbst hat über Social Media gepostet, dass er spielen wird, hat aber bei Mike Tomlin nicht viel zu sagen, was der Spieler da von sich gibt oder nicht. Und wenn er nicht spielen wird, dann ist halt zum einen, bisher war es so, dass dann Benny Snell Jr. der Starter war, wenn Harris ausgefallen ist. Es ist ein Spieler, der ja bei mir nicht so super viele Sympathien hat, weil er einfach von der Spielanlage sehr ähnlich wie Harris ist, aber halt lang nicht auf dem Niveau. Wir haben dann noch Jaylen Warren, der jetzt auch letzte Woche dann vor allem gespielt hat, als Harris vom Feld musste. Das ist ein junger Mann, der eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man ihn zusieht. Also der gibt immer 120% auf dem Feld. Aber er hat natürlich auch keine Räume gehabt, bei denen er laufen konnte. Und deswegen, ja, die Steelers wollen und müssen das Laufspiel etablieren, und wie sehr es dann gelingen wird, wird auch dann unheimlich das Spiel diktieren, welches die Steelers offensiv dann rüberbringen können.
Ein Punkt natürlich dafür, wie das Laufspiel funktionieren wird, ist natürlich die O-Line. Du hast im ersten Teil unseres Gesprächs schon erwähnt, ihr habt eine sehr junge O-Line, die muss ich noch finden. Denen gegenüber stehen unsere Verteidiger mit Barmore, Judon, Weiss. Ich denke, wenn euer Quarterback, wenn Trubisky Zeit bekommt, die Zeit hat, auf seine ja doch wirklich guten Receiver zu spielen, dann werden die auch ihre Chancen bekommen gegen unsere Secondary. Die Frage, die sich mir stellt, wird die O-Line halten gegen unsere Front?
Da muss ich gestehen, Schande über meinem Haupt, da kenne ich die Front der New England Patriots leider aktuell zu wenig. Gestern in unserem Podcast wurde gesagt von eurer Seite aus, dass es eher noch einer der positiven Aspekte letzte Woche war, euer Pass Rush. Mhm. Muss man halt sehen. Ich meine, Mitch Trubisky ist ein einigermaßen mobiler Quarterback, hat er am Sonntag ausgezeigt, also einer der entscheidenden Situationen in der Overtime, als er den Pass über die Mitte zu Pat Freiermuth gemacht hat, da musste er ja quasi auch schon um sein Leben laufen, mal so gesehen. Mhm. Von daher habe ich da gar nicht so sehr viel Angst davor, solange er die Chance hat, noch irgendwas aus dem Spielzug zu machen. Wenn du natürlich 3 Schritte Dropback machst und gleich 2 Pass-Rusher im Gesicht hast, sollte es so werden, dann wird es ein langer Tag für uns. Das ist natürlich auch klar. Aber allein dadurch, ich bin dankbar und habe ihn sehr geliebt, wie lange wir Ben Roethlisberger hatten. Aber mit einem sehr viel mobileren Quarterback hast du da auch ganz andere Optionen dann plötzlich auf dem Feld. Unabhängig davon, wie gut dein Arm ist oder nicht. Und so schlecht ist der Arm von Trubisky jetzt auch nicht. Wenn ich kurz noch mal weiter erzählen darf, was natürlich kommen muss, dass man irgendwann auch dazu übergeht, wieder die tiefen Pässe mitzuspielen. Man hat die Optionen, vor allem in Claypool und auch in Deontay Johnson. Man hat den jungen George Pickens und die müssen einfach auch zwischendurch mal tief angespielt werden. Ob es dann funktioniert oder nicht, das ist erstmal zweitrangig. Aber wenn man sich Respekt verschaffen möchte und dass die Defense nicht nur die Box vorne füllt, muss sowas natürlich auch kommen. Und das war halt gegen Cincinnati überhaupt nicht der Fall.
Okay, deine 3 Takeaways für den Sieg der Steelers?
Druck, Druck und Druck. Nee, das ist zu einfach. Natürlich ist der Druck, glaube ich, das Hauptmittel und Grund für ein erfolgreiches Steelers-Spiel. Das zweite ist, man muss weiterhin clean bleiben, was die eigenen Turnovers betrifft. Und da scheint Trubisky ja auch ein guter Mann zu sein, dass er leichte Fehler vermeidet und keine unnötigen Turnovers produziert. Und das dritte wäre dann halt mein persönlicher Wunsch, dass endlich das Laufspiel ein wenig in die Gänge kommt. Das macht dann vieles einfacher.
Jawohl. Marcel, deine 3 Takeaways für den Sieg der Patriots?
Ganz klassisch. Ich denke, viele Spiele werden schon an der Line gewonnen. Und deshalb 2 Takeaways sind jeweils die Lines. Wir müssen schauen, dass wir das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, auch in der letzten Folge, dass wir es hinbekommen, gerade mit Brown und Strange, aber generell die komplette O-Line, dass sie sich besser kennen, besser verstehen, wissen, wer muss welchen Verteidiger aufnehmen, um Mac da ein bisschen mehr Zeit zumindest zu verschaffen. Und auf der anderen Seite des Balls eben müssen wir es schaffen mit Bamo, Judon, Weiss und Co. Gern auch wieder mit Ducker, der dann ab und zu nach vorne kommt und da blitzt, dass wir die junge O-Line der Steelers so gut es geht massakrieren, da durchkommen und im Gesicht von Trubisky hängen. Und der dritte Punkt, das habe ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, im Play-Calling müssen wir uns ein bisschen anders aufstellen. Also wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind unsere Offensive-Play-Caller, die wir ja vergangenes Wochenende gesehen haben. Da waren mehrere komische Dinge mit dabei. Eins davon, 2 Play-Action-Spielzüge in einem kompletten Spiel, das ist definitiv zu wenig.
Also ich habe, meine 3 Punkte waren O-Line, in Klammern Trent Brown, also ähnlich wie bei dir, bei den Ausführungen. Dann habe ich als zweiten Punkt Pressures, insbesondere Barmore, der etwas undurchsichtig war, beim Spiel gegen die Dolphins auch ein schlechtes PFF-Grade bekommen. Und als letztes habe ich auch Play-Action und vielleicht auch das ein oder andere Trick-Play rauszuholen, also das Playbook auch da zu öffnen, um da die Steelers-Defense gar nicht erst ins Rollen zu kommen. Sascha, du hattest noch eine Frage?
Ja, würde mich persönlich interessieren, weil ich jetzt letztes Jahr nicht so viele Spiele von euch gesehen habe. Und zwar zu Mac Jones. Ich meine, er hat ja, glaube ich, eine bessere Saison letztes Jahr gespielt, wie zumindest outside der Franchise es viele erwartet haben. Aber wie geht er um mit Druck? Ich habe nur die Highlights von eurem ersten Spiel gesehen und da sah er doch manchmal so aus, wie wenn er nicht so eine super tolle Pocket-Awareness hat, wenn er geblitzt wird und ja auch früh diesen Strip-Sack bekommen, wo er den Verteidiger überhaupt nicht wahrgenommen hat. Ist das so jetzt eine Ausnahme gewesen? Ist er anfällig auf Druck? Das würde mich ein bisschen interessieren.
Ich würde sagen, er scheint dieses Jahr anfälliger als letztes Jahr, was das angeht. Das Thema hatten wir in der Preseason schon, dass man das Gefühl hat, er vertraut der eigenen O-Line nicht. Er wird schnell oder er kriegt schnell diese Happy Feet in der eigenen Pocket und ist sich da selbst nicht sicher, wie viel Zeit bekomme ich tatsächlich, um mal den Pass anzubringen. Also da gebe ich dir recht. Jetzt gerade in Week 1 waren auch ein paar Dinge dabei. Da ist er seine Reads nicht komplett durchgegangen und hat stellenweise falsch abgewegt, ob er lieber den einfachen Pass nimmt oder doch das lange Brot versucht. Das hat letztes Jahr gefühlt besser geklappt. Ja, aber du hattest völlig recht. Ich denke, außerhalb der Patriots-Franchise haben nicht viele ihm das vorausgesagt, was er letztes Jahr gebracht hat. Aber ich denke, er macht sein Ding, er zieht das durch. Wir müssen wirklich hoffen, dass er eben auch gegen den Blitz trotzdem nicht direkt diese Happy Feet bekommt oder den Ball wegwirft. Da gibt es auch ein cooles Meme, also für uns vielleicht nicht ganz so cooles Meme aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das war eins der allerersten Spiele von ihm, wo ein Foto geschossen wurde, wie ein Verteidiger direkt vor ihm sich aufgebäumt hat und er kurz vorm Sack war und er den Ball so wegwirft und so ein ganz lustiges, ängstliches Gesicht macht. Ich denke, das ist so ein Stück weit vielleicht bezeichnend dafür, wie er reagiert, wenn dann ein Verteidiger ihm direkt vor die Nase kommt.
Vielleicht noch kurz als Ergänzung, das ist halt eben doch das Problem. Letztes Jahr hattest du eine Run-First-Offense. Er selber ja meistens gar nicht über 150 Yards geworfen in einem Spiel. Für mich auch zu Recht, wenn so ein Rookie startet, dass man ihn da nicht gleich lang Hafer wirft und großes Risiko geht, sondern das auf viele Schultern verteilt. Das muss er auch gar nicht. Und das ist jetzt so dieser Schritt, dieser Sprung ins kalte Wasser, vielleicht auch mal zu sagen, ich traue mir das zu. Und ich stehe da safe in der Pocket, ich gehe meine Reads durch. Es ist einfach eine Kopfsache, würde ich einfach sagen. Und das kann von einem auf dem anderen Spiel Klick machen. Wenn er da ein bisschen Sicherheit gewinnt und ganz souverän in Pittsburgh gewinnt, dann sieht es schon wieder ganz anders aus in der Pocket.
ich glaube, nee, ja. Genau das von dir angesprochene ist ja der Grund, warum ich es gut finde, wie die Steelers mit der Quarterback-Situation umgehen, dass sie erstmal den Veteran rausschicken und nicht gleich den Rookie verheizen. Ich glaube, das ist schon ein guter Weg, das so zu tun. Und ja, der nächste Schritt muss dann halt auch kommen, wenn man dann eine erfolgreiche Karriere haben möchte.
Ja. Richtig, man sieht ja auch, wie bei Zach Wilson, bei Justin Fields, selbst bei Trevor Lawrence, ja, die ja so hoch gepriesen waren als Day-One-Starter, auch Trey Lance, manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit, weil im College sind die Plays anders, die Zeit läuft viel, viel langsamer runter etc. Man muss sich an den Speed gewöhnen, das sind so viele Faktoren. Und ey, why not? Patrick Mahomes saß auch im ersten Jahr und siehe da, wo er jetzt ist. Also ich sehe das ein bisschen entspannt und von daher denke ich, können wir die Folge hier auch zumachen. Ich würde ganz gerne nochmal den Tipp hören, mein lieber Sascha.
Ja, ich bin da immer der Positive, was mein Team betrifft. Und wir spielen zu Hause, ist der Home-Opener, da wird eine mega Stimmung sein. Und deswegen gehe ich 28 Pittsburgh, 17 New England.
Alright, ich sage 21-17 für die Patriots.
Ich habe ja letzte Woche auf die Dolphins getippt, zu meiner Schande, hatte leider auch recht. Wäre TJ Watt nicht ausgefallen und wäre Najee Harris nicht questionable, hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt, aber so tippe ich ein 17-13 für unsere Patriots und gehe davon aus, dass auch dies ein eher Low-Scoring-Game wird.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, ich hatte hier mir die Statistiken aufgeschrieben, also Patriots 193 Passyards, Steelers 192 Passyards, also und auch bei dem Run Steelers 75, Patriots 78. Das ist ungefähr auf Augenhöhe. Schauen wir mal, was am Sonntag kommt. Lieber Sascha, ich bin...
Wie viele dieser Laufyards waren aber von Running Backs bei den Steelers?
Gut, lieber Sascha, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du die Zeit gefunden hast, hier gewesen zu sein. Grüß mir die Steelers Nation und wir hoffen natürlich erstmal noch gute Besserung an TJ Watt und Najee Harris. Und dann hoffen wir auf ein spannendes, cooles Match am Sonntag um 19 Uhr in Pittsburgh. Vielen Dank.
Bis Jawohl, bald. Alles Gute für euch.
Jo, danke. Ciao, ciao.
Ciao.